Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Kreuz ist Trumpf schon so gegessen ist. Das heißt, ob das wirklich so geschluckt wird, verstanden wird, angenommen wird. Ich denke an ein Gespräch, wo einer sagte, also mit Gott, da kann ich zustimmen. Aber was ihr Christen ewig mit eurem Jesus habt und dann noch die ganze komplizierte Sache mit dem Kreuz, da fehlt mir die Fähigkeit, das nachzuvollziehen. Wieso das eigentlich? Und offen gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, wenn die Christen von dem Kreuz reden, dann breitet sich Verlegenheit und Peinlichkeit aus. Dann reden sie von tiefsinnigen Symbolen, vom Leiden im höheren Sinne und so weiter und so fort. Und zum Schluss hat man den Eindruck, es ist alles zu einer netten Dekoration verkommen. Aber nichts von Trumpf. Wenn es um Trümpfe geht, spielen wir ganz andere Sachen aus in unserem Leben. Da kommt das Kreuz eigentlich nicht vor. Deshalb bin ich Ihnen da noch eine Erklärung schuldig. Und ich habe mir gedacht, wir sollten an der härtesten Stelle einsteigen, nämlich mit einem Menschen, der sich wahnsinnig schwer getan hat mit diesem Kreuz. Damit der Eindruck wegkommt, es könnten nur die mit dem gekreuzigten Jesus etwas anfangen, die immer schon irgendwie so eine Neigung dazu hatten und so positive Voraussetzungen mitbrachten. Wenn ich in die Bibel schaue, stelle ich fest, dass keiner von denen, die mit dem gekreuzigten Jesus in Berührung kamen, positive Voraussetzungen mitbrachte. Es war immer sehr schwierig. Aber der, den ich Ihnen jetzt vorstellen will, der hatte es wahrscheinlich am schwierigsten. Er gehörte jedenfalls zu denen, die die dicksten Probleme damit hatten. Es war freitags morgens, kurz vor 9. Das ist sowieso eine Zeit, wo man über alles Mögliche nachdenkt, aber nicht über das Kreuz. Er kam schon von der Arbeit, das war ein tüchtiger Kerl, der hatte morgens schon vor Tau und Tag was geschaffen, auf dem Feld, wahrscheinlich wollte er so die Hitze des Tages vermeiden. Und dann kommt er so ganz zufällig vor 9 Uhr in die Stadt und sieht, da ist wer weiß was los, die Leute sind auf den Beinen und Gejohle in den Straßen, er sieht Soldaten und ehe er richtig begriffen hat, was da passiert, haben ihn schon zwei harte Soldatenfäuste beim Genick und an den Klamotten und zerren ihn mitten rein in das Geschehen. Er kriegt überhaupt gar keine Übersicht über das, was da passiert. Und dann drücken sie ihm einen schweren Balken auf die Schultern und einer gibt ihm einen Tritt und sagt, los Junge, hau ab, schlepp den vorwärts. Und dann sieht er vor sich eine bleiche Gestalt eines 30-jährigen Wanken. Die Leute spucken nach ihm und treten nach ihm und durch das Gedränge in der Innenstadt Jerusalems bahnt sich diese traurige Truppe einen Weg raus zum Schrottplatz. Golgatha. Markus 15, ich lese. Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie kreuzigten ihn. Das ist das Erste, worauf ich Ihr Augenmerk an diesem Tag lenken möchte. Hier ist einer, der hat ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Stammt aus Nordafrika, Libyen, Tunesien, die Ecke, da lag Kyrene. Wir wissen nicht genau, wohnte der jetzt als, er war Jude, wohnte er in Jerusalem, war er nur vorübergehend als Festgast und Pilger, wie viele Juden aus dem internationalen Judentum nach Jerusalem gekommen. War er spazieren gegangen auf dem Feld, hatte er Grund und Boden, hatte er einen Acker, hatte er dort gearbeitet, alles Fragen, die offen bleiben. Jedenfalls, er war ein Passant, so ganz zufällig kommt er da vorbei und dann seine Erfahrung mit dem Kreuz des Jesus Christus war alles andere als Trumpf. Das war für ihn der Inbegriff von Zwang, von Brutalität. Er wurde nicht gefragt, wie er dazu stand, was er dazu dachte, was das für einen Eindruck auf ihn machte. Er wurde einfach brutal unter dieses Kreuz gezwungen. Es war wie ein Schock. Jesus, das war für ihn der Inbegriff einer schlimmen Begegnung. Interessant ist nur, dass dieser Mann später zur Gemeinschaft der Christen gehört haben muss. Der Markus berichtet das und augenzwinkernd erinnert er seinen Leser dran, das ist doch der Vater vom Alexander und Rufus. Das heißt, die beiden, die müssen bekannt gewesen sein bei den Adressaten, an die der Markus sein Evangelium schreibt. Da muss was passiert sein im Leben dieses Mannes, dessen Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus ein einziger Schock, eine einzige üble Sache war. Jedenfalls eins ist klar, Jesus und sein Kreuz, das waren für Simon von Kyrene nicht die Erfüllung der Wünsche. Er hatte nicht schon lange darauf gewartet, dass dieser Jesus so die Hilfe für seine Not werden würde. Dieser Jesus war für ihn keine Beruhigung. Auf nüchtern Magen fast fängt die Katastrophe an und er sieht so aus, als ob er jetzt auch unter die Räder gerät. Was ist das Typische? Das Typische an der Szene, wo ich finde, dass man sehr sorgfältig darauf achten muss und fürs eigene Leben und für die eigene Problematik mit diesem gekreuzigten Jesus eine Menge lernen kann, ist, das Typische ist, er wird mit der Wirklichkeit des Gekreuzigten konfrontiert, ob's ihm passt oder nicht. Unausrottbar ist die Vorstellung heute in den religiösen Hirnen, die durchs Christentum gefiltert und verseucht sind. Als wäre dieser Jesus in die Welt gekommen, um uns Beruhigungspillen zu verabreichen, um für unsere Problemchen die Lösungen anzubieten. Und wie die Kunden, die wir sind in unserer Gesellschaft, gehen wir etwas mit hoher Nase an den Regalen der Religion vorbei und sagen, was bietet uns denn Jesus? Brauchen wir ihn wirklich? Können wir nicht auch so klar? Und dann müsste Jesus ganz schnell flattern und wie ein Marketingchef überlegen, was könnte ich denn anbieten, dass diese ach so modernen Zeitgenossen des ausgehenden 20. Jahrhunderts mich noch attraktiv finden und mich einkaufen. Niemand glaube, dass man so mit Jesus weiterkommt. Es geht oft wie mit Simon. Wir haben ihn nicht gesucht, wir haben ihn nicht erwartet, er hat uns nicht gepasst, er passt nicht in unsere Wünsche, er passt noch nicht mal in unsere Probleme und er passt schon gar nicht in die Art und Weise hinein, wie wir unsere Probleme lösen möchten. Aber wir stoßen mit ihm zusammen und das ist keine gute Begegnung. Eine Begegnung, die es uns innerlich verunsichert, die alles schlechter zu machen scheint, als es vorher noch war. Aber wir begegnen der Wahrheit. Wenn wir sagen, Kreuz ist Trumpf, der Gekreuzigte ist die Schlüsselfigur, dann heißt das, wir bieten hier keine Lückenbüßer Gott an. Wir ertasten hier nicht, was möchten Sie denn nun gerne? Was könnten Sie denn noch für sich vorstellen, was eingebaut wird so in unser Lebensprogramm? Können wir ihn Jesus so passend machen, dass er da auch noch unterzubringen ist? Nein, das ist nicht die Frage. Gott stellt uns vor diesen gekreuzigten Jesus und konfrontiert uns mit der Wahrheit, dass der Schöpfer und Herr des Himmels und der Erden nirgendwo anders zu treffen ist als allein in diesem gekreuzigten Jesus. Wir haben uns ja angewöhnt, durch eine lange Geschichte, durch eine Kunstgeschichte auch das Kreuz so ästhetisch schön darzustellen, dass man es bewundert. Ich fürchte, wenn wir die Wirklichkeit des Kreuzes damals angesehen hätten, dann hätten wir schwer nur der Übelkeit uns erwehren können. Der schrecklichen Grausamkeit des Vollzugs der Hinrichtung. Und da zwingt uns Gott davor, konfrontiert uns und sagt, wenn ihr mich wollt, wenn ihr wissen wollt, dass ich bin, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, hier ist der Begegnungstreffpunkt. Ihr könnt auch in euren Wünschen spazieren gehen. Ihr könnt euch auch metaphysisch die Hirne verrenken. Ihr könnt auch in den schönen religiösen Parks nach mir suchen. Aber ihr sollt wissen, gekommen bin ich, um mich zu erkennen zu geben in der Tiefe des Sterbens und der Hingabe am Kreuz. Simon von Kyrene erfährt das am Freitagmorgen 8:45. Es ist ganz schrecklich. Er hat es nicht erwartet. Jeder in dieser Halle hat bessere Voraussetzungen Jesus gegenüber als Simon. Sie sind freiwillig gekommen. Jeder von uns hat mehr Informationen über Jesus als dieser Simon. Und das Ganze wird locker und schön aufbereitet. geduldige Gespräche geführt. Da soll keiner überfahren werden. Es geht alles so ganz anders als damals. Wir haben viel bessere Voraussetzungen. Aber typisch ist doch, dieser gekreuzigte Jesus konfrontiert uns mit der Wahrheit Gottes, ob sie uns passt oder nicht. Und in der Regel passt sie uns nicht. Und sie passt am allerwenigsten den Religiösen. Der zweite Gesichtspunkt, den ich noch sagen will, ist der, Simon erlebt einen rettenden Tausch. Ich weiß nicht, wie viel Fantasie Sie haben. Stellen Sie sich einen Augenblick vor, Sie wären in der Rolle dieses Mannes. Er kannte als Bürger des Römischen Reiches mit, wir würden sagen, internationaler Erfahrung, er stammte aus Nordafrika, er kannte die römische Praxis der Kreuzigung. Diese schreckliche, entehrende Hinrichtungsform, die nur für Leute in Frage kam, die nicht römisches Bürgerrecht hatten. Und das war immer das gleiche Ritual. Nach der endgültigen Verkündigung des Todesurteils, wenn keine Möglichkeit mehr war, Begnadigung zu bekommen, dann musste der Hinzurichtende auf dem Weg zur Hinrichtungsstelle den Querbalken des Kreuzes selber schleppen. Und plötzlich findet sich, das begreift er noch, findet sich dieser Simon unter diesem Querbalken vor und wird von dem Exekutionskommando der Soldaten vorwärts getrieben. Keiner hat ihm das erklärt. Keiner hat ihm gesagt, also nur 20 Meter und so, und dann nehmen wir das ja auch wieder ab. In dem Durcheinander des rohen Umgangs gab es überhaupt gar keine Feinfühligkeit für Simons Nerven. Er findet sich plötzlich unter dem Hinrichtungsbalken vor und wird zur Hinrichtungsstätte getrieben. Das heißt, in diesem Augenblick muss diesen Mann der Albtraum überkommen sein. Jetzt bringen Sie mich um. Jetzt hängen Sie mich auf an dieses Kreuz. Und dann kommen Sie hin an die Hinrichtungsstelle. Und genauso, wie Sie ihn, ohne ihn zu fragen, reingerissen haben in dieses entsetzliche Geschehen, so nehmen Sie ihm nun den Balken von den Schultern und stoßen ihn an die Seite und plötzlich kommt er überhaupt nicht mehr vor. Wir hören keine Silbe mehr von Simon. Was hat er gemacht? Mich interessiert das sehr. Ist er stehen geblieben? Hat er das weiter mit angesehen? Hat jemand noch mit ihm gesprochen? Keine Silbe. Nur eins ist klar. Im nächsten Satz heißt es, und sie kreuzigten ihn und gemeint ist Jesus. Das wird noch nicht mal gesagt. Da heißt es, sie zwangen den Simon, das Kreuz zu tragen. Sie brachten ihn zur Stätte Golgatha. Da weiß man in der deutschen Sprache schon gar nicht mehr richtig, meinen die jetzt Jesus oder meinen die Simon von Kyrene? Mein Deutschlehrer hätte da sicher einen roten Strich an den Rand gemacht, dass die Beziehungen da nicht so ganz klar sind. Dann heißt es, und sie kreuzigten ihn. Da wird überhaupt gar nicht mehr klar, wer es ist. Klar, aus der ganzen Geschichte ist dann deutlich, Jesus hängt am Kreuz, nicht Simon. Was ist das für ein ungeheurer Vorgang? Er erlebt, wie er selber unter dem Hinrichtungsbalken ist. In der Situation des zum Tode Verurteilten. Und plötzlich wird dieser Balken von seiner Schulter genommen und Jesus wird dran genagelt. Dieser Jesus muss seinen Tod sterben. Die Bibel ist wortkarg und erklärt nicht viel, ob er was begriffen hat und was er begriffen hat. Aber er hat nachher dazugehört zur Gemeinde des Jesus Christus. Er muss es begriffen haben. Was da passiert ist, dass es nicht nur in dieser Kreuzigung darum ging, in der Szene, dass er nun glücklicherweise doch nur einen Albtraum hatte und dass sie im Ernst gar nicht ihn kreuzigen wollten und dass er doch mal davongekommen ist, sondern er muss unter diesem Kreuz begriffen haben, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, es ist mein Kreuz. Ich gehöre dahin. Unter das Todesurteil Gottes, der Nein sagt in seiner Heiligkeit zu meinem Leben, so wie ich lebe. Und dieses Entsetzliche, dass Gott Nein sagt zu mir, entdeckt er in dem Augenblick, als zugleich das Licht angeht und sagt, aber dieser Jesus, der Gerechte, trägt mein Todesurteil und ich darf laufen. Ich bin frei. Seinetwegen. Da ist ein rettender Tausch passiert. Das meint der Paulus, wenn er sagt, das kommt den Klugen wie Dummheit vor, wenn wir vom gekreuzigten Jesus reden. Und die Religiösen, die immer nach den großen, spektakulären Taten sehen, denen kommt es wie Versagen, wie Schlappheit, wie Schwachheit vor. Wir aber haben erfahren, es ist der Kraftakt, der rettende Kraftakt der Liebe Gottes, mit dem er das Todesurteil von meiner Schulter nimmt und auf die Schultern von Jesus legt. Und er stirbt meinen Tod und ich bin frei. Zwei Dinge gehören dazu, um diese Wirklichkeit zu erfahren. Dass ein Mensch nicht länger verweigert, dieses Todesurteil Gottes über sein Leben anzuerkennen. Jawohl, das ist mein Platz. Ich sage Ihnen, solange Sie reden, wie so viele reden, die sich für christlich halten, Fehler haben wir alle, wir sind eben schwache Menschen, man bemüht sich, das Beste zu tun, Gott wird das schon würdigen, nicht wahr? Keiner kann ja über seinen Schatten springen. Wie all diese selbstrechtfertigenden und entschuldigenden Redeweisen heißen, solange wir noch vom guten Kern im Menschen schwätzen, solange wir nicht begriffen haben, dass im Licht der Heiligkeit Gottes, die am Kreuz angeht, wir verloren sind in Zeit und Ewigkeit, solange werden wir nichts, aber auch nichts begreifen von dem Kraftakt Gottes, der am Kreuz geschehen ist, dass er das Gericht trägt und ich frei sein darf, wegen Jesus, wegen dieses rettenden Tausches. Was ich wirklich brauche in meinem Leben, weiß ich nicht schon von mir selbst aus. Was Simon wirklich brauchte als Rettendes in seinem Leben, ging ihm erst unter diesem Kreuz auf, als es passierte, die Rettungsaktion Gottes für ihn, dieser rettende Tausch. Da erst begreift er, wie gefährlich es um sein Leben stand im Angesicht der Heiligkeit Gottes, wie verkehrt, wie verloren sein Leben war. Da begreife ich mit ihm, was ich brauche. Beides gehört zusammen. Eigentlich geht's auch nur so. Ich würd's gar nicht aushalten zu erkennen, dass ich so hoffnungslos verloren bin, dass ich mir selber nicht mehr helfen kann und dass kein anderer Mensch mir mehr helfen kann. Ich würd's gar nicht annehmen können. Ich würd's gar nicht sehen können, wenn ich in dem Licht, dass Gott schon die kräftige Rettungsaktion getan hat. Aber jetzt kann ich's annehmen. Und die Rettung wird gültig für mich. Sie wirkt sich aus. Sie nimmt einen Mann wie den Simon hinein in die Gemeinschaft mit Gott und zieht Kreise in seiner Familie. Das ist ja das Unerhörteste. Dass es nicht nur unser kleines persönliches Leben berührt, sondern dass der Gekreuzigte so sehr die Mitte wird, so sehr der Sieg unseres Lebens wird, so sehr der Trumpf in unserem Leben ist, dass es anfängt, Kreise zu ziehen. Dass die Dinge und die Menschen, die mit mir leben, davon berührt werden. Heißt nicht, dass sie alle automatisch auch Ja zu Jesus sagen. Aber sie werden dazu eingeladen. Und es ist wie ein Geschenk, das uns die Bibel in der Zeile noch berichtet. Alexander und Rufus, diese beiden jungen Männer in der Familie des Simon, begreifen, wer Jesus ist. Man kennt sie als Mitarbeiter in der Gemeinde des Jesus. Was wäre das für eine Sache? Wenn das, so wie es bei vielen passiert ist, bei noch mehr Menschen passiert, Jungen und Alten, dass das Kreuz dieses Jesus die Mitte wird unseres Lebens. Und sie Schuppen von den Augen fallen und wir erschrocken entdecken, wie verloren bin ich. Und mit strahlender Freude und leeren Händen annehmen, Herr, ich danke dir, dass du meinen Platz einnimmst. Ich danke dir für den rettenden Tausch. Es gibt nur eine große Tragik des Christentums im Abendland, in Europa, in Deutschland. Das ist die, dass wir das rettende Kreuz des Jesus Christus haben verkommen lassen zum Schmuckstück im Dekolleté von Damen. Zur Dekoration unserer Räume. Wenn es unserer Äußerlichkeiten ziert, als das Kennzeichen, als das Erkennungszeichen. Hier lebt jemand, hier ist jemand, für den ist dieser Gekreuzigte die Mitte, die rettende Mitte des Lebens geworden. Dann will ich kein Wort sagen gegen die Zeichen des Kreuzes, die wir tragen und die wir machen. Aber wir werden an den Menschen schuldig, wenn wir den Gekreuzigten rausreißen und das Kreuz verkommen lassen zur Dekoration. Machen wir uns nichts vor. Man ist nicht schon deshalb dabei, weil man in einer kirchlichen Veranstaltung, christlichen Veranstaltung auf einer Sitzgelegenheit Platz genommen hat. An diesem Kreuz scheiden sich die Geister. Für die einen ist es Unsinn und Torheit und sie kommen so gut ohne diesen gekreuzigten Jesus aus. Und für die anderen ist es ein Versagen, ein Zeichen von Schwäche. Und für die anderen ist es die rettende Tat, in der Gott ihnen begegnet ist. Jesus aber hängt am Kreuz und will für alle da sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und hat von sich gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Wunder des Heiligen Geistes ist, dass er uns das Licht anmacht und wir den gekreuzigten Jesus sehen, die Schlüsselfigur, durch die Gott die Tür zum Leben für uns öffnet.